Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Sepp Liebmann-Holzmann, Betreiber Biosphärenhof Liebmann, Unternehmer im Bereich Boden- und Gewässerschutz, Klimawandelanpassung und Schutz der Biodiversität. Ja, herzlich willkommen, Josef Liebmann.
Hallo Ines.
Hallo. Ich freue mich so, dass wir heute reden und wir gleich einen Wasserdialog starten. Wasserdialog, Quellen der Regeneration, um das geht's heute. Bitte erzähl mir kurz, das ist mir sehr wichtig, dass wir gleich einmal starten mit dem Thema Wasser, weil wie kommt es zu Wasserdialogen, warum überhaupt der Titel? Für mich ist es so ein verbindendes Element, das uns alle irgendwie zusammenbringt und alle berührt. Und würde gern von dir wissen, wie da deine Sichtweise ist. Was ist Wasser für dich?
Für mich ist Wasser Quelle des Lebens und Inspiration.
Quelle des Lebens und Inspiration. Okay, Quelle des Lebens. In welchen Bereichen ist Wasser für dich Quelle des Lebens?
Also ja, also ich befasse mich sehr intensiv schon viele Jahre eben mit Wasserschutz, mit Bodenschutz, mit Schutz der Biodiversität. Komme eigentlich aus der Landwirtschaft und habe für mich erkannt, dass eben ohne Wasser eben auch keine Landwirtschaft, aber auch keine Erholung, kein Leben entstehen kann und auch kein Wohlbefinden möglich ist. Und dahingehend ist für mich das Wasser eben zum Mittelpunkt meines Tuns geworden. Und ich setze mich zurzeit aktiv eben für diese Thematik ein und denke, dass das Wasser als verbindendes Element uns alle wiederum auch ein Stück weit der Natur näher bringt, wenn wir das Wasser und den Kreislauf des Wassers wieder verstehen, uns näher bringen und so mit dem Wasser auch unsere Gegenwart und Zukunft gestalten.
Mhm. Du, da muss ich dir jetzt gleich was fragen dazu. Gestalten ist auch so ein schönes Wort. Du hast schon gesagt Inspiration. Ich habe das Glück, dass ich eins von deinen großen Lebensprojekten kenne, dass du mir davon erzählt hast, dass ich das auch schon gesehen habe. Hast du da mit Wasser außerdem also ganz konkrete Erfahrungen gemacht, wo du, sagen wir mal, ich bin manchmal sehr demütig eigentlich oder sehr achtsam, wenn ich merke, welche Kraft Wasser hat oder Kraft jetzt gar nicht nur als Stärke, aber Kraft kann so viel, also Wasser kann so viel bewirken. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das muss ich echt sagen, das ist ein Teil von meinem Leben, da spüre ich das immer wieder, was das Wasser eigentlich macht mit mir?
Ja, also zum einen ist es einmal von meiner Kindheit her, ich bin Bauernsohn und aufgewachsen bei einem Hof mit vielen Tieren und da war auch, was ich im Nachhinein als große Geborgenheit und Glück empfinde, eingebettet in eine Naturlandschaft mit viel Wald, Wiesen, Äcker und eben auch einen Bach, der unter dem Hof ist. Und dieser Bach hat schon von Kindheit auf eine sehr hohe Anziehungskraft für mich gehabt. Und deswegen war es dann auch nicht verwunderlich, dass ich sehr, sehr viele Stunden mit Freunden und mit meinen Geschwistern am Bach gespielt habe, Abenteuerspiele, aber auch diese ersten einprägsamen Naturerfahrungen erlebt habe, die mich irgendwo dann vor 10 Jahren eben, wo ich schon eigentlich ganz woanders war, weg vom Hof, weg von der Natur, eigentlich ja auch eine gewisse Entfremdung auch schon gehabt habe zur Natur, mich so stark ins Schwanken gebracht hat, diese Erfahrungen, die ich zwischenzeitlich gemacht habe, dass ich für mich beschlossen habe, mit 40 mein Leben zu verändern und bin dann quasi wieder zurück, quasi to the roots, zu den Anfängen, zurück zum elterlichen Hof und bin dann eigentlich aus meinem bisherigen Leben, wo ich dann als Designer in der Luxusbranche, vor allem in der Wellness- und Wellbeing-Branche tätig war, zurück und bin dann Schafhirte geworden und habe den elterlichen Hof übernommen und eben ihn dann quasi umgestaltet oder zu einem Biosphärenhof entwickelt, wo ich eben versuche, bis heute das Leben zu fördern, ob im Wasser, am Boden, in der Luft. Und das mache ich eben, indem ich sehr viele Lebensräume am Hof gestalte. Und diese Lebensräume haben immer auch etwas mit Wasser zu tun. Und diese Erfahrungen, die ich gemacht habe im Anschluss dann als Schafhirte, haben auch dazu geführt, dass ich das Wasser auch von einer anderen Seite kennengelernt habe. Ich bin dort mit 300 Schafen in meiner Region unterwegs gewesen und habe dann auch sehr viele Flächen in der Gemeinde Fernitz-Mellach und darüber hinaus bewirtschaftet, auch Ackerflächen. Und es hat dann eben so ein Schlüsselerlebnis gegeben, das war 2018, das war ein Starkregenereignis, in dem Fernitz-Mellach auch Katastrophengebiet war und auch ich selbst stark vom Starkregen eben betroffen war, Überflutung und Erosion auf den Flächen, die ich bewirtschaftet habe, aber auch mein Hof verwüstet worden ist. Und diesbezüglich habe ich auch verstärkt mit 2018 dann auch irgendwo bin ich aktiv geworden. Noch aktiver wie schon vorher in der Biodiversität habe ich eben das Thema Wasser, Wasserschutz, Bodenschutz für mich als drängende Frage der Zukunft erkannt. Und seither bin ich eigentlich so Aktivist, aber auch Vermittler und arbeite auch in der Wissensvermittlung im Bereich Klimaanpassung und ökosystembasierte Klimawandelanpassung. Ja, das mache ich jetzt.
Mhm. Schön, wow, sehr, sehr vielseitig, sehr komplex. Du hast jetzt schon einige Themen angesprochen noch. Natürlich die mich und unsere Zuhörer interessieren. Und ich möchte nur ganz kurz bei dem Thema Wasser bleiben, ich möchte dieses Gespräch heute, diesen Dialog heute, möchte ich drei verschiedene Bereiche wirklich sehr gern mit dir noch ausführlicher besprechen. Wasser, da haben wir jetzt schon einiges gehört und da haben wir jetzt wirklich bemerkt, oder ich für mich wieder, wie verbindend Wasser ist und worüber man da gleich einmal reden kann. Und du hast auch schon das wichtige Thema Veränderung erwähnt, über das möchte ich auch dann nachher noch einmal kurz mit dir reden, weil das scheint ein sehr großer Schlüsselmoment für dich gewesen zu sein, was da in Fernitz passiert ist oder in Fernitz-Mellach. Und am Schluss ist es mir dann auch wirklich nur wichtig, dass wir für die Menschen, für die Zuhörer Wissen weitergeben, was sie in der eigenen Region bewirken können, ja? Wenn sie sich bewusst machen, was Wasser im Grunde für unseren Lebenskreislauf, wir waren jetzt nur beim Quell des Lebens, bewirkt. Und für die eigene Region und vielleicht sogar für Menschen, die in Fernitz-Mellach wohnen, die wir ja beide kennen. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Wasser zurück. Es ist schön, dass du da schon so viel erwähnt hast im Zusammenhang mit Quelle des Lebens. Du hast auch gesagt, das ist für dich Quelle der Inspiration.
Ja, absolut. Also es ist irgendwo auch eine Leidenschaft und eine Verbundenheit, die ich für mich wiederentdeckt habe. Das größte Schlüsselerlebnis war eigentlich schon zuvor, also nicht 2018, dieses Starkregenereignis, sondern zuvor, wie ich eben so 40 Jahre alt war und aus dieser Design- und Luxusbranche ausgestiegen bin. Ich habe dort mich nicht mehr wohlgefühlt, weil es war so anders zu dem, was ich als Kind und Jugendlicher so wertvoll empfunden habe. Ich habe verstanden, dass wir als Gesellschaft uns doch ein Stück weit entfremdet haben zur Natur und auch zueinander. Und das war für mich eigentlich, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt und bin aus dem raus, weil ich eigentlich erkannt habe, es ist nicht so wichtig, wie perfekt das Design ist und welches Lifestyle hier ich mitvermitteln will, sondern es sind eigentlich ganz andere Dinge viel, viel wichtiger. Und ich war auch nicht glücklich in der Zeit und habe dann einfach für mich etwas gesucht, was mich wieder inspiriert, ja, einfach auch eine Sinnsuche hat begonnen und ich bin dann dort wiederum beim Wasser und bei Natur fündig geworden. Und das ist etwas, wo ich jetzt eben wirklich auch bei meiner Tätigkeit die Energie und auch die Inspiration ziehe aus diesen Erfahrungen heraus. Und diesbezüglich arbeite ich jetzt zum einen einmal auf dieses Thema Wasser und auch auf die Ökosysteme aufmerksam zu machen, die Wasser eigentlich brauchen. Wir konsumieren aus der Natur eben Leistungen, die unter Ökosystemleistungen bekannt sind. Das ist eigentlich alles, was wir aus der Natur nehmen, ob es unsere Lebensmittel sind, ob es diese Materialien sind oder eben auch Rohstoffe. Wir nehmen mit einer Selbstverständlichkeit aus der Natur diese Materialien und wir nehmen und konsumieren den Nutzen. Aber wir haben eigentlich genommen und aber sehr wenig bis jetzt wieder zurück in den Kreislauf zurückgeführt. Und das geht eben nicht. Es sind natürliche Systeme, die über ein Netzwerk funktionieren. Und wir haben aus diesem Netz des Lebens einzelne Komponenten intensiv rausgenommen. Und diese Wirtschaftssystem, was damit verbunden ist, das ist eigentlich so nicht länger tragbar.
Ja, danke für die persönliche Schilderung. Da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal nachfragen, weil mir das aus einer, natürlich, ich darf diesen Dialog führen, aber ich bin andererseits auch Trainerin für Menschen in einem regenerativen Veränderungsprozess und du hast jetzt gerade was beschrieben, womit ich mich auch sehr viel beschäftige und bin da dafür sehr dankbar, weil du von einer gewissen Entfremdung gesprochen hast, die du bei dir selber bemerkt hast. Und eine Entfremdung, die du bei dir bemerkt hast und du hast einen Weg gefunden, wie du wieder zu dir selbst findest und in deine Mitte und wieder zu dem, was dir was gibt. Ja? Und ich möchte jetzt den Bogen spannen zu dem, was du vorher angesprochen hast, nämlich auch ganz ähnlich ist die Regeneration der Natur. Also der Mensch ist Teil der Natur, das heißt, du hast von dir persönlich gesprochen, aber es geht um die Natur und ja, um diesen Kreislauf, den du genau jetzt angesprochen hast, dass wir da auch wieder in die Regeneration kommen. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, du hast die Server in eine Regeneration gebracht, um das auch wieder zu fühlen und zu erkennen und zu sehen, dass die Natur in einen regenerativen Prozess gehen muss und wir da eigentlich nur unterstützend wirken können.
Ja, es ist, wie vorher beschrieben, wir haben Teile, Segmente aus der Natur eben konsumiert. Und wir erkennen jetzt da immer mehr, dass wir diese Dinge regenerieren müssen. Wir müssen zurück zu einem Kreislauf. Wir müssen jetzt unterstützen. Und es reicht gar nicht, aufhören, etwas zu nehmen aus der Natur, sondern wir müssen es wieder in die Natur zurückbringen. Und da vor allem ist das Wasser das Schlüsselelement. Wir haben den Wasserkreislauf durch unsere Landnutzung sehr stark beeinträchtigt, den natürlichen Wasserhaushalt sehr stark beeinträchtigt. Und dieses eigentlich unreflektiert, aber auch doch historisch entstandene Wassernutzungsparadigma, Wasser raus aus der Landschaft, das mit dem haben wir zunehmend unsere Schwierigkeiten, wenn man die Klimaveränderungen und die häufig auftretenden Naturgefahren in den Blick nimmt, sehen wir, dass wir ein Pendeln erkennen von zu viel auf zu wenig Wasser, von Starkregen und Überflutung auf Hitze und Dürre. Und dieses Pendeln ist Ausdruck eines degenerierten Landschaftswasserhaushaltes, wo ich eben jetzt versuche, auf naturbasierten, ökosystembasierten Maßnahmen hinzuweisen, die diesen Kreislauf, diesen kleinen Wasserkreislauf und den Landschaftswasserhaushalt verbessern. Und da können wir alle dazu etwas beitragen. Das ist einfach, dass wir Wasser versuchen, möglichst dort, wo es auf die Fläche auftrifft, auch zu halten und auch in Versickerung zu bringen. Denn nur so steht es uns bei Hitze und Dürre wiederum zur Verfügung. Wenn es verdunstet wird, wenn es über Pflanzen verdunstet wird, haben wir es eben wieder in unserer Umgebung. Es kühlt unsere Umgebung, es befeuchtet unsere Umgebung. Und das ist wiederum der beste Schutz, wenn wieder ein Starkregen kommt, dass die Landschaft zuvor nicht so stark ausgetrocknet ist. Denn eine ausgetrocknete Landschaft kann viel weniger Wasser aufnehmen als wie eine Landschaft, die eine Vorfeuchte hat. Also da schließt sich wieder der Kreislauf. Wasser, Klimawandel, Anpassung in diesem Fall ist Wasser- und Bodenmanagement. Und an diesem Bereich sehe ich uns alle gefordert, etwas zu tun. Wir können etwas tun. Zu Hause in unserem Garten, aber auch der Dachabfluss und darüber hinaus, wo von unserer Einfahrt das Wasser hinläuft, ob es zum Nachbargrund läuft oder auf die Straße und dort weiterhin transportiert wird. Irgendwo, wenn wir das Wasser nicht halten, verlieren wir das Wasser. Es geht in Richtung großen Wasserkreislauf, es geht in den Bach und ab Richtung Meer. Und dann wundern wir uns, warum eben dieses Algenproblem am Meer, auch im Mittelmeer, gegeben ist, denn wir bringen mit dem großen Wasserkreislauf und diesem großen Oberflächenabfluss, den wir hier produzieren, ganz viele Nährstoffe und Sediment Richtung Meer und Richtung unseren Bächen und Flüssen.
Also, es ist ganz offensichtlich, das ist ein sehr komplexes Thema, das uns alle betrifft. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich habe mich halt riesig gefreut, dass es regnet. Es ist also ein gemütlicher Regen heute, den man wahrscheinlich gut nutzen kann, oder? Es ist weder ein Starkregen noch so, dass die Erde gerade extrem ausgetrocknet ist. Das heißt, man hat jetzt eigentlich wirklich gut die Möglichkeit, das Wasser auf der Erde zu halten, oder habe ich das so richtig gesagt?
Ja.
Das heißt, was wenn man jetzt von so einem gemütlichen Regen ausgehen, der für die Natur eine große Bereicherung ist, hast du schon einige Schritte jetzt erwähnt, aber vielleicht nur kurz, also was man tun könnte, also dass man eben wirklich schaut, dass es nicht vom eigenen Grundstück wegrinnt.
Genau.
Und nicht zu viel betonieren wahrscheinlich.
Natürlich.
Aber könntest du nur, um das besser zu verstehen, auch vom Kreislauf her nochmal erklären, ab wann ist es wichtig, dass man da schaut oder wie kann man das angehen? Weil für mich ist hier in Regen, dann fällt er auf den Boden und dann geht er wahrscheinlich mal in die Erde. Du hast es jetzt eh beschrieben, im Moment haben wir eher das Problem, die Bäche.
Ja.
Sind dann plötzlich zu voll und dann fließt es dahin.
Ja. Genau.
Also wie kann man diesen Kreislauf vielleicht gut verständlich einfach einmal erklären? Ab wann darf man sich das bewusst machen? Jetzt ist es wichtig, dass ich hinschaue.
Ja, am besten ist es zu erklären, indem ich auch jetzt da weiter ins Land gehe, ins Freiland und auch die Landwirtschaft erwähne. Die Bodennutzungssysteme der Landwirtschaft, aber auch andere Landnutzungssysteme sind historisch so gewachsen, dass wir das Wasser aus der Landschaft entziehen, um eben darauf etwas bauen zu können, um darauf fahren zu können. Um es einfach den Lasten, die sich immer wieder, immer noch mehr steigern von den Maschinen und Geräten und Bauwerken auf dem Boden, ist eben dieser Wasserentzug, dieses Umwandeln des Bodens eigentlich als Tragfläche, als tragfähige Boden eben passiert. Und wir können jetzt da insofern dagegen alle was machen, auch in der Landwirtschaft, aber auch im städtischen Bereich, indem wir die Infiltrationsmöglichkeit geben. Und das macht man, indem man Boden erstens begrünt, also die Pflanzen spielen da die wichtigste Rolle, indem man Boden auch wiederum belebt. Hier spielt auch der Humus und der organische Kohlenstoff im Boden eine wesentliche Rolle. Und indem wir auch in unserer Landbewirtschaftung auf die Topografie der Landschaft mehr eingehen. Wenn wir unsere Flächennutzungssysteme anschauen, haben wir die Erschließung der Landschaft hauptsächlich über Wege und über das Einteilen der Felder vielfach in der Falllinie eben organisiert und gestaltet. Und einfache Geometrien in der Landschaft und auch in der Landwirtschaft gestaltet, die eben zum Teil noch verschärft durch Flächenzusammenlegungen, durch die Kommersierung in Österreich, wo man einfach geschaut hat, wir nehmen da und dort Struktur aus der Landschaft raus, wir machen ein rechteckiges Feld. Die Erntetechnik war zur damaligen Zeit auch nur so, dass sie eigentlich bergauf, bergab der Drescher ernten hat können. Und so haben wir eine Strukturierung der Landschaft vorgenommen, die das Wasser beschleunigt, die eben in der Falllinie orientiert ist und dazu noch die ganzen Wegseitengräben, dazu noch die ganzen Gräben, die dann im Ackerbau entstehen und die Entwässerungsgräben. Und wir müssen jetzt zum einen, wie gesagt, den Boden bedeckt halten durch Pflanzen und zum anderen diesen Ablauf reduzieren, bremsen.
Das heißt, da darf ich jetzt ganz kurz was fragen. In der Falllinie hast du jetzt gesagt. Das heißt, das sind jetzt, kann man sich jetzt so vorstellen, Höfe oder auch Privathäuser, die in den Hang gebaut wurden.
Genau, also wir in unserer Region, in der Steiermark, haben ja eigentlich nicht viel Ebenen, also das Grazer Leimitzer Becken, die halbwegs eben sind. Aber wir müssen verstehen, dass ab 2% Gefälle und 50 Meter Länge schon Wassererosion auftritt. Das ist uns zu wenig bewusst. Wir sehen zwar nach einem Starkregen, dass überall das Wasser sich sammelt und auch schon aus dem Hang heraus Hangüberflutungen entstehen, die dann Unterlieger zum großen Problem werden können und eben in privater und öffentlicher Infrastruktur sehr viel Schaden anrichten, das wiederum aus Steuergeldern dann wiederum repariert werden muss. Und wir haben, das ist bedingt zum einen durch stärkere Regen, zum anderen aber durch dieses Landnutzungssystem, wo wir eben die Erschließung der Hänge, die Erschließung der Steilflächen natürlich rein mechanisch bedingt so gewählt haben, dass wir von unten nach oben und von oben nach unten arbeiten und auch strukturieren. Zusätzlich, um jetzt von unten nach oben zu kommen, haben wir auch die Wege dazu gebaut. Wir haben Straßen gebaut, wir haben Feldwege gebaut, wir haben Forstwege gebaut, die wiederum alle mit einem Wegseitengraben ausgestattet sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn jetzt alles Richtung Wasser raus aus der Landschaft und die Erschließung der Landschaft in die Vertikale eben so gewählt ist in der Falllinie, dass das alles das Wasser enorm beschleunigt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir eben diese sehr, sehr starken Überflutungsereignisse haben. Und das ist auch der Grund, wir brauchen nur denken, 2024 hat man im August noch Rekord-Hitzeschäden gehabt, speziell Dürreschäden in Niederösterreich. Und im September ist dann dieser Starkregen, dieses außergewöhnliches Regenereignis gewesen, wo wir eine Verwüstung vorgefunden haben in Niederösterreich, aber auch in der Steiermark, wo jeder gesprochen hat, ja, das war ein 100-jähriges, ein 300-jähriges Regenereignis. Mhm. Und dann denkt man relativ reflektiert, ja, das ist eine Naturgewalt, da kann man nichts machen, das Wasser rinnt nun mal bergab. Aber ich sage dazu immer, es ist ein Unterschied, ob 90% des gefallenen Niederschlages als Oberflächenwasser abrinnt oder nur 30%.
Mhm. Das ist für mich nämlich jetzt ganz eine wichtige Erkenntnis, wahrscheinlich auch für viele Zuhörer. Da darf ich jetzt kurz noch was nachfragen. Du hast jetzt Gräben, Wege, eben das Bestellungssystem oder das, wie hast du das genannt?
Ja, also die Bewirtschaftungsstruktur.
Danke, ja. Das Wort habe ich jetzt gesucht. Bewirtschaftungsstruktur. Und du hast vorher aber dann auch erwähnt, Pflanzen, also wir brauchen wieder mehr Pflanzen. Aber wie ist es jetzt, wenn ich mir das jetzt, eine Frage drängt sie für mich jetzt auf. Wege und diese Gräben, sind diese Gräben jetzt positiv oder ja, müssen wir da was ändern? Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, was du jetzt erklärt hast, dann auch ein Ergebnis gewesen, dass gerade flache Gegenden wie in Niederösterreich das dann ausgleichen haben müssen. Oder kann man das so im Großen gar nicht sehen? War das wirklich was Spezielles auf Niederösterreich? Oder kann man schon sagen, das ist jetzt, da darf man schon auf ganz Österreich mal schauen? Oder geht es da wirklich um eine Region? Also als erstes die Gräben. Was ist da jetzt wirklich gut? Wovon müssen wir weg? Wo soll man hin? Und wie kann man das jetzt regional betrachten? Österreichweit oder geht es wirklich um spezielle Regionen?
Ja, es ist in ganz Österreich dasselbe. Also diese Erschließung des Naturraumes ist in ganz Österreich gleich passiert, weil eben auch die Mechanisierung und auch die Industrialisierung alles eben diese Höhen überwinden hat müssen und eben den Boden tragfähiger gemacht hat. Und das findet man in ganz Österreich, wobei natürlich regionale Unterschiede sehr groß sind, speziell in Österreich. Zum einen von der Flächen- oder von der Naturkulisse her, ob es mehr in Norden und Osten Österreich sind, die eher ackerbaulich geprägt sind, oder ob es eben dann im alpinen Bereich oder im Westen ist, die anders, die mehr Grünland geprägt sind, hat man da eben Unterschiede. Allerdings kommen da zwei Dinge hinzu. Zum einen ist, wie viel Niederschlagmenge haben wir in welcher Region? In Westen ist jetzt Trockenheit viel weniger ein Thema als wie in Osten Österreichs. Aber die Aufschließung der Landschaft ist überall gleich, wobei man jetzt sagen muss, dass gerade Starkregen in ganz Österreich auftreten können. Und wir sehen diese Verwüstungen durch Starkregen auch in jedem Bundesland. Und diesbezüglich ist man da jetzt da überall gefordert, das Wasser zu bremsen, zu halten und in Versickerung zu bringen. Das ist überall gleich. Es ist nur durch in Norden und Osten und Niederösterreich die Situation so, Machfeld und Dulnerfeld, aber auch bei uns in Leimenzer Feld und Grazer Feld ist es im Grunde das Gleiche, dass wir eben das Wasser ableiten und es nicht für Trocken- und Dürrezeiten zur Verfügung haben. Und hier spielen eben die Pflanzen die wichtigste Rolle. Denn über die Infiltration des Bodens wird über Evapotranspiration über Pflanzen, das heißt das Verdunsten über die Pflanzen, wiederum eine Kühlung der Umgebung erreicht und eine Befeuchtung der Umgebung. Und das ist dann die beste Versicherung für den nächsten Starkregen. Wenn wir diese Flächen eben bedeckt halten, und da eben geht es im Bereich Landwirtschaft natürlich darum, nicht jetzt den Boden sehr lange Zeit offen zu halten, also wo man die Erde sieht, sondern versucht, eine grüne Brücke, so nennt man das im Fachjargon, bei der regenerativen Landwirtschaft zu gestalten, indem man eben mit Zwischenfrüchten, mit Winterbegrünung, mit Untersaaten, mit auch einer größeren oder einer weiteren Fruchtfolge, Erweiterung der Fruchtfolge, den Boden eben bedeckt hält und ihm verschiedene Pflanzen, auch die Biodiversität oder Diversität auf den Feldern spielt auch eine große Rolle, gestaltet, um eben so widerstandsfähiger, resilienter zu werden gegenüber Naturgefahren, die immer häufiger werden aufgrund der Veränderungen der Mitteltemperatur durch die Erwärmung eben.
Und das heißt, also Leistungen, die wir der Natur jetzt zurückgeben können für die Regeneration, sind in erster Linie Pflanzen und diese grüne Brücke. Und darf ich da jetzt fragen, weil das ist mir jetzt eben noch nicht ganz klar, die Gräben, die würden diese grüne Brücke eigentlich zerstören oder sind die dann doch was Gutes? Nein, habe ich das,
ja,
dass ich das zuordnen kann?
Ja, die Gräben,
Komplexität.
Man muss jetzt natürlich das bildlich sich vorstellen. Wir haben eben eine Landschaft, die strukturiert ist mit Gräben und Wegseitengräben, die eben eher an der Falllinie sind. Und wir haben eine technisch das auch so weitergebaut, dass wir viele Kanalsysteme, viele Verrohrungen, wir haben Drainagen, die eigentlich das alles ermöglichen, dass das Wasser dann das schnell aus der Landschaft kommt, auch dann wiederum in den Vorflut, in den Bach, in den Fluss reingeht. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, braucht es jetzt eben auch diese Umstrukturierung dieser Gräben oder dieser Schlagnutzung oder Flächennutzung in Falllinie. Und das ist etwas, was absolut sich in der Zukunft gestalten lassen kann. Denn wir brauchen wir, um das wirklich effektiv zu machen, wiederum eine Strukturierung der Landschaft, vielleicht ähnlich dieser Flurbereinigung oder Flächenbereinigung oder Kompensierung, die so vor 70, 80 Jahren eben stark angefangen hat, hin zu einer Landnutzung und Landstrukturierung, die nicht der Falllinie folgt, sondern eher der Höhenlinie folgt. Das heißt, wir bekommen eine andere Strukturierung in der Landschaft, die jetzt nicht einfache geometrische, rechteckige, quadratische Formen hat, sondern eher wellenartige Formen und Formgebungen, die eben sich entlang der Höhenlinie orientieren und wiederum diese Einteilung der Schläge und Felder und Flächen entlang der Höhenlinie verändert natürlich dann auch die Bewirtschaftungsrichtung. Dann fährt normal ein Traktor mit seinen Maschinen nicht in der Falllinie, sondern entlang dieser Höhenlinie. Und jede einzelne Furche, jede einzelne Saat, jeder Streifen vom Mais oder etwas oder Getreide bremst dann das Wasser, weil im Grunde ist es dann eher im rechten Winkel zur Falllinie, die Höhenlinie, und dahingehend entstehen ganz, ganz viele kleine Strukturen, und wenn wir das diesen Effekt vielfach verbessern, können wir dann eben, wenn wir auch mit Gräben arbeiten, natürlich, es gibt immer einen Oberflächenabfluss, aber diese Gräben sind dann auch entweder entlang dieser Höhenlinie als Sammelgraben implementiert, oder wenn es Falllinien, Entwässerungsgräben sind, dann sind diese kaskadenartig aufgebaut. Das bedeutet, dass sie nicht in einen durchgehend das Abflussregime machen, sondern immer wieder kleine Sammelvertiefungen haben, die wiederum, wenn diese voll sind, in den nächsten Sammelvertiefung gehen und so es sich kaskadenartig von oben nach unten eben dann das Wasser viel, viel langsamer abfließt.
Mhm. Danke. Das ist jetzt echt sehr interessant mit der Höhenlinie. Da haben wir eine kurze Bestätigung gekriegt. Die Höhenlinie, das ist sehr interessant für mich. Wo kann man sowas sehen, wenn jemand da ein Bild dazu braucht?
Also man sieht das sehr schön, und zwar bei zwei Dingen. Wenn man heute ein Problem hat mit Hangwasser, mit Oberflächenwasser, was einem seinen eigenen Grund überfluten kann, oder eben auch, wenn ich Gemeinde bin und meine öffentliche Infrastruktur, Straßen und die ganze Begleitinfrastruktur der Straßen, wie auch öffentliche Bauten, aber auch natürlich Gewerbeindustriegebiete, kann ich zum einen schauen, Steiermark gibt es schon eine Hangwasserkarte, da sehe ich einmal, wie das Wasser sich im Hang sammelt und wo es abfließt.
Hangwasserkarte, ja. Wo wäre die einsehbar? Oder wo?
Ja, es gibt da zum Beispiel, eines heißt Visa.
Aha.
Ja, und auch, also die sind auch schon GIS-Systeme. Im GIS sieht man auch schon gute Sachen, Zusammenhänge. Und es gibt natürlich auch Katastrophenpläne, wo eben auch diese Risikokarten, wo man sichtlich bekommt, ob man in so einer Risikokarte, ob man auf einer Risikofläche jetzt gebaut hat. Mhm. Aber über die Hangwasserkarte, da sehe ich auch eben diese Hangwasserabläufe. Und das ist etwas, was man bis jetzt dann noch nicht, also in vergangener Zeit nicht das Problem so gehabt hat, weil eben diese Starkniederschläge nicht so oft aufgetreten sind. Aber jetzt sieht man das auch schon bei kleinen Einzugsgebieten, dermaßen viel Hangwasser entstehen kann, dass unterliegende Flächen verwüsten kann. Und eben über diese Hangwasserkarte sehe ich mal, wie das Wasser abfließt in der Landschaft. Und dann brauche ich dazu noch, sehe ich natürlich dann auch, dass das entlang der Falllinie mehr oder weniger ist. Ja, stimmt, Wasser rinnt nochmal bergab, ist so, ja. Mhm. Aber ich kann dann dazu speziell im GIS einblenden die Höhenlinien von dieser Landschaft. Das heißt, dann kann ich mir recht gut mit diesen Linien, die sie da dann einblenden lassen, verstehen, wie die Höhenlinie verläuft, und wir werden sehen, dass das genau im Gegenteil zu dem ist, wie wir größtenteils bewirtschaften, also fast im rechten Winkel zu dem, wie wir die Strukturen angelegt haben. Und wenn man sich jetzt die Strukturen quasi dreht in die Höhenlinie oder annähernd der Höhenlinie, sehen wir eigentlich, dass wir da eine große Veränderung in der Landschaft brauchen, um eben Struktur- und Flächenmaßnahmen des Wasserrückhalts effektiv zu gestalten. Also das ist schon eine große Sache. Das wird auch nicht in den nächsten Jahren passieren, aber wenn es Und es ist zu erwarten, dass sich die Starkregenproblematik und das Pendeln von zu viel auf zu wenig Wasser stärker wird, dass wir dann auch eben mit Flächenmaßnahmen, wo wir nur also quasi begrünen und Zwischenfrüchte machen, an unsere Grenzen stoßen und auch strukturelle Maßnahmen in der Landschaft machen. Und das wären eben dann wirklich die Veränderung der Bewirtschaftungsrichtung, die Veränderung der Gräben, der Sammelgräben etc. ist ein Riesending, wird Jahrzehnte brauchen und ist vor allem eine sehr komplexe, schwierige Thematik, da es immer um Eigentumsflächen geht und ganz verschiedene Landnutzungsinteressen und Wertschöpfungsprozesse auf diesen Flächen umgesetzt werden. Und wir müssen eben jetzt verstehen, dass es diese Gestaltung der Landschaft in eine multifunktionale, klimaresiliente Landschaft auch sehr konfliktreich sein kann. Und diesbezüglich ist es wichtig, jetzt eben an gemeinsame Vorteile zu denken, an Synergieeffekte. Wenn wir es schaffen, das Wasser auf der Landschaft, auf der Fläche zu halten, entstehen nämlich sehr viele Synergieeffekte, die jedem Sektor, jedem Stakeholder in einem Einzugsgebiet förderlich sein können. Und meine Arbeit ist es eben zurzeit, diesen Grundkonsens zu schaffen, dass Wasserrückhalt auf der Fläche äußerst wichtig ist, um eben zukunftsfähig unsere Wertschöpfungskreisläufe in den Regionen aufrechtzuerhalten.
Das heißt, es wäre jetzt das, was du jetzt beschrieben hast, ist wirklich eine sehr langfristig gedachte Sache. Ja, da wirklich Leistung der Natur zurückzugeben. Und du bist ja da sehr engagiert am Netzwerken, dass das langfristig gedacht wird und auch umgesetzt wird. Danke dafür. Könnte man gleichzeitig sagen, dass wenn man jetzt, sagen wir, auch was kann ich aktuell machen, dann eher die Pflanzen sozusagen im Vordergrund wären, dass man sagt, okay, Pflanzen wieder setzen, Samen sehen, oder bräuchte man eigentlich zuerst diese Umstrukturierung in der Landschaft?
Nein, das ist natürlich etwas, was noch mittelfristig erst passieren kann. Selbst kann man eben damit anfangen, damit man natürlich eben auch schaut, was habe ich in meinem Einzugsgebiet, und ich rede da immer eigentlich vom eigenen Einzugsgebiet Und das Einzugsgebiet ist ganz klar für jeden ersichtlich. Das sind eigentlich die Wasserscheiden. Wo jetzt da das Wasser sich entscheidet, ob es in diese Richtung oder in diese Richtung, sind physikalische Naturgesetze, ist man klar. Aber wenn ich in, und Einzugsgebiet können ganz klein sein. Das kann ein Hang sein, wo eben dieses Wasser von diesem Hang runterkommt und dann irgendwo dann entweder ins Dorf fließt, das Wasser, oder auf meinen Grund oder auf die Straße, oder eben dann in einen Bach, in einen Vorfluter, nennt man das in der Wasserbranche. Ich kann versuchen zu überlegen, okay, ich bin jetzt da Unterlieger oder ich bin Gemeinde und ich habe da ein Einzugsgebiet, das landwirtschaftlich genutzt ist. Ich kann mir überlegen, wie kann ich helfen, die Landwirte und auch Forstwirte, diese Landschaft widerstandsfähiger zu machen gegenüber Starkregen. Denn es können Bauern, sie können das nicht alleine. Es ist eine volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Aufgabe, diese Landnutzungssystem zukunftsfähig zu gestalten. Und wir haben da die Land- und Forstwirte, sind dazu die entscheidende Berufs- und Personengruppe, weil sie im Land bewirtschaften, Ökosysteme bewirtschaften die in ihrer Flächenbewirtschaftung eben diese Chancen überhaupt haben. Aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, die Arbeit von Land- und Forstwirten und Wirtinnen zu unterstützen und auch mit Kooperation diese Wasserrückhalt in der Fläche gemeinsam mit Land- und Forstwirten zu ermöglichen. Und in dem Zusammenhang spreche ich auch immer auch, dass die Leistungen, die Land- und Forstwirte da in diesem Bereich erbringen können, eben Leistungen sind, die uns allen etwas helfen und dadurch auch diese Land- und Forstwirte für diese Leistung bezahlt werden müssen. Mhm. Also mir ein sehr wichtiges Thema ist eben für mich, dass die heimische Land- und Forstwirtschaft, diese Strukturwandel, immer weniger Betriebe, immer größere Betriebe, gestoppt oder eingedämmt wird. Und das kann ich eben nur, wenn ich nicht den Land- und Forstwirt rein für seine Produkte bezahle, die dem freien Markt ausgesetzt sind, sondern auch für seine Leistungen bezahle, die er für die Erhaltung, Verbesserung, Regeneration von Ökosystemen leisten kann. Mhm. Sowie auch die Verbesserung und Erhalt der Biodiversität. Das sind Leistungen, die Land- und Forstwirte erbringen können. Das machen sie für uns alle, für die Gesellschaft. Und dahingehend gehören diese Leistungen auch bezahlt und auch von Sektoren bezahlt, die sich jetzt eigentlich noch eher sehr selbstkonzentriert auf Gewinnmaximierung arbeiten. Aber im Endeffekt, diese Sektoren sind auch eingebunden und eingebettet in eine Landschaft und haben natürlich jetzt auch die Problematik, dass das Risiko einer Überflutung oder einer von Dürreschäden oder Ausfall von Lieferketten sie selbst betreffen kann. Und dahingehend sind diese Sektoren auch meines Erachtens angehalten, mit ihrem Umfeld im Einzugsgebiet, mit den Landbewirtschaften, mit den Land- und Forstwirten vor Ort Lösungen zu erarbeiten und eben die Land- und Forstwirte dabei zu unterstützen, dieses Risiko, dieses Restrisiko, das immer bleibt, eben zu verringern. Denn jeder Unternehmer und jeder auch privat, jeder Hausbesitzer hat eben die Problematik der Versicherung, des Versicherungsschutzes. Denn wenn ich heute irgendwo schon dreimal in 3 Jahren eine starke Überflutung gehabt habe auf meinem Betriebsgelände oder eben mein Privateigentum schon mehrmals durch Naturkatastrophen in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dass auch die Versicherungen sagen, also das Risiko wollen wir so nicht mehr weitertragen. Also es ist eine Frage des Risikos und auch eine Frage, ist dieses Risiko noch für andere tragbar bzw. wirtschaftlich? Also nicht nur es wird nicht in Zukunft nicht nur ein Versicherungsthema, sondern auch ein Finanzthema, denn auch jetzt schon sagen bewerten Banken das Risiko, wenn es um Kredite geht und bewerten die Liegenschaft auch nach dem, ob sie in einer Risiko- oder Gefahrenzone ist, ob dort schon etwas vorgefallen ist. Denn jeder Betrieb, wenn es zwei-, dreimal vielleicht sogar zu Hochwasser oder sowas kommt, wird dann wirtschaftlich so starke Probleme bekommen. Und das will natürlich die Bank ausschließen in ihrem Risikomanagement.
Mhm. Du, dann, was würdest du sagen, sind naheliegende Kooperationen?
Ja, also ganz naheliegend ist einmal, wenn ich jetzt, es ist meistens so, leider ja, bekommt oft die Land- und Forstwirtschaft den schwarzen Peter zugeschoben. Aber man muss verstehen, dass auch diese Wirtschaftungsweise historisch gewachsen ist. Und eben die Land- und Forstwirte oft sehr unter einem starken Druck stehen, also einen wirtschaftlichen Druck. Sie sind den Marktmechanismen, auch den Marktradikalen ausgesetzt und bewirtschaften eben ihre Flächen so, dass sie möglichst viel Deckungsbeitrag rausbekommen, um eben auch ihre Dienstbarkeit, haben sie ja Kredite, Hypothekarkredite auch leisten zu können, auch diesen Anforderungen auch entsprechen und Herausforderungen entsprechen zu können. Und diesbezüglich brauchen wir zum einen dafür mal ein Verständnis, dass die Land- und Forstwirtschaft vielfach unter Druck steht. Mhm. Auch das sind Betriebe, die müssen betriebswirtschaftlich denken, die denken auch in Deckungsbeiträgen und deswegen haben wir eben genau diese Landnutzung mit sehr vielen Hackfrüchten, weil natürlich bringt Mais oder Kürbis bringt mehr, als hätte ich dort eine Wechselwiese. Und die Kooperation, die ich eben anbieten oder die ich empfehle, ist eben dann, jeder, der jetzt Schaden hat von diesem Landnutzungssystem, könnte eigentlich überlegen, wenn er seinen eigenen Schaden bewertet, mitschreibt, zum Beispiel eine Gemeinde kann mitschreiben, wie oft sie den Graben schon ausgeputzt hat, dort bei diesem Einzugsgebiet, wie oft oder welche Verrohrungserweiterungen und Gräbenvertiefungen sie schon vorgenommen hat, kann man das, wenn man mitschreibt, kommt man auf eine Zahl. Und wenn man dann sieht, dass die alle Jahre in diesem Bereich gewisse Kosten auffallen, in diesem Einzugsgebiet anfallen, kann ich auch überlegen, dieses Geld anders zu verwenden, und zwar in die Prävention, dass es nicht mehr in die Reparatur geht, sondern in die Prävention, dass ich schaue, dort im Einzugsgebiet, okay, diese Felder, diese Äcker, von da kommt das Hangwasser, dass ich eben mit den Bauern eine Kooperation mache und sage, okay, wir machen da jetzt die Bewirtschaftung retentions- und abflussmindernd, wir unterstützen dich dabei, und so kann der Bauer zum einen auch seine Bewirtschaftung umstellen, er kann beginnen mit Flächenmaßnahmen, mit Begrünung, er kann beginnen, den Pflug zu ersetzen durch Grupper, aber auch durch andere Anbausysteme, durch Mulchansaat und Direktsaat, das alles wiederum sehr stark retentionsmindernd ist. Und wenn dann mehrere Landwirte zusammentun, dann können sie sich auch in ihrem eigenen Einzugsgebiet überlegen, okay, jeder hat seinen Schlag in der Falllinie orientiert oder sein Feld in die Falllinie. Überlegen wir uns diese Schläge anders zu gliedern im Einzugsgebiet und vielleicht sogar, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt da gemeinsame Sache, wir bewirtschaften oder beginnen in der Hauptlinie oder in der Schlüssellinie, da gibt es viele Wörter dazu, eigentlich ziemlich entlang der Höhenlinie zu bewirtschaften, und so haben wir noch stärkere Effekte, die sich positiv auf Ökosysteme und Ökosystemleistungen auswirken.
Okay, also naheliegende Kooperationen sind zwischen den Land- und Forstwirten, genau, und mit der Gemeinde, zwischen den Gemeinden.
Genau, Einwohnern. Es kann auch dort ein Gewerbegebiet sein, ein Industriegebiet. Es können Immobilienentwickler, es können aber auch Wasser- und Abwasserverbände, die davon profitieren, dass das Wasser auf der Fläche gehalten wird und eine Gewässerschutz- und Grundwasserneubildung entsteht. Die haben alle jetzt da einen Schaden und können dann einen Nutzen haben, beziehungsweise ihren Schaden umwandeln in präventives Handeln, in proaktives Handeln. Es können weitere Partner sein, örtliche Banken, Versicherungsagenturen, die alle wiederum jetzt in Schwierigkeiten geraten bei Starkregen- und Dürreereignissen, die aber in Zukunft das ändern wollen. Und wir sehen auch im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung, die immer mehr Betriebe schon machen müssen. Also das bedeutet, dass es nicht mehr nur eine Berichterstattung über die finanzielle Gebarung eines Betriebes geben muss, sondern immer mehr Betriebe auch jetzt auch eine nicht finanzielle, das heißt alles, das den Betrieb betrifft, da kommen auch natürlich Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung und Biodiversitätsfragen dazu, wo eben auch ein Betrieb erklären muss, was sie in diesem Bereich macht oder nicht macht und wie hoch eben das Risiko ist. Das ist ganz entscheidend in Zukunft, wiederum, weil das dann auch Banken und Versicherungen sich ansehen und auch ihr Risikomanagement danach gestalten. Mhm. Das bedeutet, eigentlich jeder Landnutzer, jeder Stakeholder in einem Einzugsgebiet hat Vorteile, wenn Wasser auf der Fläche gehalten wird. Mir ist persönlich noch nie ein Nachteil jetzt groß geschildert worden. Und ich bin auf sehr vielen Veranstaltungen in ganz Österreich. Mhm. Und ich sehe, dass es schon dieses neue Paradigma durchaus schon, dieses Wasserparadigma durchaus schon im Entstehen ist. Das alte wird eigentlich immer mehr schon ersetzt. Also Wasser raus aus der Landschaft, das alte. Und das neue Wasser in der Fläche halten, Wasser in der Landschaft halten.
Mhm. Ah, da schließt sich jetzt für mich ein Kreis, jetzt sind wir wieder da haben wir am Anfang schon drüber geredet, das Wasser in der Landschaft halten. Danke. Da waren jetzt wirklich sehr interessante Einblicke und ich denke auch vieles dabei, also viele Anregungen, was man selber machen kann, wofür man sich vielleicht auch einfach einmal interessieren kann und sich informieren kann in der Gemeinde, in der man wohnt, und vielleicht da einmal die Augen offen hält für diverse Arten der Bewirtschaftung, ja, dass man da wirklich mal auf diese Linien schaut und welche Möglichkeiten es gibt. Danke dafür, das finde ich
sehr gerne.
Finde ich sehr toll und ich denke, wir haben alles angesprochen, was wir heute ansprechen wollten. Es ist ja wirklich das Thema heute Wasser.
Ja, ein Riesenthema.
Ein Riesenthema. Und gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss noch sagen willst?
Ja. Also, was ich sagen will, ist, wir brauchen Zusammenarbeit. Wir brauchen, um eben klimaresilient und auch eine Landschaft zu gestalten, die multifunktional ist. Damit meine ich, diese Landschaft, aus dieser Landschaft kann Nahrung kommen. Diese Landschaft unterstützt aber auch die Biodiversität. Diese Landschaft speichert Kohlenstoff, also auch macht auch Klimaschutz. Und diese Landschaft schützt uns vor Naturgefahren. Diese Landschaft in Zukunft zu gestalten und zu entwickeln, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und dahingehend braucht es uns alle dazu. Und ich appelliere immer, zum einen Verständnis für das Gegenüber aufzubringen, auch die historische Entstehungsgeschichte im Auge zu behalten und eben dann auch irgendwo auch einen Grundkonsens anzustreben. Denn für mich der geeignetste Grundkonsens ist, wenn ich den Landschaftswasserhaushalt wieder naturnahe Gestalte, und das kann für uns alle mal als Wasser sozusagen das verbindende Element sein, denn über das Management von Wasser können wir unsere Zukunft absichern.
Danke für das Schlusswort. Regeneration geht nur miteinander.
Ja. Regeneration ist für uns alle äußerst wichtig, denn nicht nur unser Körper regeneriert sich ständig neu, sondern wir müssen auch unsere Gedanken, unser Miteinander regenerieren und wieder einschwingen in eine Gemeinsamkeit und Verbundenheit.
Mhm. Ja. Danke für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.